bin ein Italiener, der in Deutschland geboren ist.
Ich bin eine Reisende.
Wer bist du?
Wer bist du?
Verlobte von einem Südafrikaner?
Einer, der zur Kirche geht.
Ein Türke.
Ich bin ein Mann, ganz einfach.
Also ich bin ehemaliger Tübinger.
Was? Ich bin Spider-Man.
Brasilianer.
Mensch bin ich, ja, auf jeden Fall. Ich bin ein Mensch. Also wenn ihr mich fragt, ob du bist, dann bin ich ein Mensch.
Wer bist du? Das war die Frage, die ihr quasi eingangs jetzt gestellt habt, wo wir ein erstes Hörbeispiel gehört haben. Wir begrüßen Eva, Elisabeth und Etienne bei uns im Studio. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo, danke für die Einladung.
Es geht um Bindestrich-Deutsche, um Mehrfachzugehörigkeiten und das war euer Einstieg. Wer bist du? Euer Intro. Wie seid ihr darauf gekommen?
Ja, ganz genau. Es scheint vielleicht eine einfache Frage zu sein. Zunächst, wer bin ich? Wenn man drüber nachdenkt, das ist natürlich eine Frage, die jeden anspricht. Für den einen, also klar, kann man intuitiv vielleicht schnell was sagen. Der andere verliert sich in philosophische Überlegungen. Und unser Projekt zielt ja auf eine Gruppe von Menschen, die tatsächlich also auch viel aus unserem Projekt, auch viele selbst betroffen haben, nämlich Bindestrich-Deutsche. Ein etwas sperriger Begriff zunächst, da können wir später gerne nochmal drauf eingehen. Und zwar Menschen, die durch eigene Migrationserfahrung oder die der Familie einfach zu verschiedenen kulturellen Räumen Bezüge haben. Und eben sich fragen, bin ich Deutsche, bin ich mehr als Deutsch, bin ich vielleicht Deutsch-Grieche, amerikanischer Deutscher, Deutsch-Türke. Also quasi die Mischung, die Kombination aus verschiedenen Herkünften, kulturellen Kontexten, die dann natürlich das eigene, wer bin ich, bestimmen.
Wie seid ihr zu dem Projekt gekommen? Es lief über 3 Semester beim Empirischen Kulturwissenschaft. Wie war euer persönlicher Weg dann ins Projekt, zum Projekt? Weil muss man sich ja auch erstmal drauf einlassen, 3 Semester dann auch dran zu arbeiten.
Ja, 3 Semester sind schon eine längere Zeit, also auch eine Zeit, in der man die Möglichkeit hat, dann intensiv auch ins Thema reinzukommen. Das Thema stand im Prinzip schon. Das hat unsere Professorin, Frau Scher, schon so konzipiert. Wir haben es dann noch weiter erarbeitet, natürlich auch einen theoretischen Zugang erstmal gefunden und jeder konnte sich dann ein Feld, sagen wir, suchen, also ein Thema mit Menschen und Räumen, also Menschen, mit denen wir dann gesprochen haben. Und letztendlich lief es eben darauf hinaus, dass jeder einen Beitrag schreibt für einen Sammelband, der dann heißt Bindestrich-Deutsche Mehrfachzugehörigkeit und Beheimatungspraktiken im Alltag. Aber das Thema stand schon. Was interessant für viele war, eben ein persönlicher Hintergrund, der schon zum Thema gepasst hat, bei mir auch. Und es waren einige im Projekt, die selbst auch in diesem engeren Sinne Bindestrich-Deutsche sind. Wobei diese Frage, wer bist du, ist dann auch wieder der Hinweis, im Prinzip sind wir dann alle Bindestrich. Ob man das Deutsche jetzt dazu nehmen muss, weiß ich nicht, aber Bindestrich sind wir auf jeden Fall.
Wie kamst du zum Projekt, Eva?
Also man muss vielleicht noch dazu sagen, dass diese Projektgeschichten fester Bestandteil der Masterstudiengänge der empirischen Kulturwissenschaft sind. Also wenn man sich bewirbt auf diesen Master, ist man festgebunden an ein Projekt, das eben dann zum richtigen Zeitpunkt anläuft. Und natürlich hat das mit eine Rolle gespielt bei der Bewerbung zum Masterstudiengang, dass das Projekt einen natürlich angesprochen hat. Für mich war es schon immer so ein bisschen ein Schwerpunkt im Studium, schon im Bachelorstudium, wo ich gesagt habe, okay, die Forschung zu Migration und Integration interessieren mich und deswegen hat das dann ganz gut gepasst.
Die empirische Kulturwissenschaft kann ja dann nochmal einen ganz anderen Blick auch bieten und liefern. Wie seht ihr den Zugang auch des Faches zu diesem Thema?
Ich glaube, was uns schnell aufgefallen ist, dass die Debatte, die es gibt schon in der Öffentlichkeit, was man gerne so unter Integrationsdebatte damit labelt, dass die relativ normativ aufgeladen ist, also dass es darum da wirklich um Grabenkämpfe teilweise geht und wir gemerkt haben, das wollen wir nicht. Also wir wollen nicht normativ arbeiten, wir wollen eben mal wirklich vor allen Dingen den Alltag zeigen, wie Menschen leben, das beschreiben und darin zeigen, was passiert. Also nicht von vornherein werten, sagen, es ist okay, Bindestrich-Deutsche zu sein oder nein, es ist falsch. Wie Identitätszuschreibungen sind, sie einfach stehen lassen, beschreiben und damit zum einen eben auch das Problematische zeigen, wie Menschen im Alltag leben, was eben auch tatsächlich schwierig ist, aber auch das Schöne daran zeigen. Also wie kreativ damit umgegangen wird und dass man eben das auch genießen kann, viel kulturellen Background zu haben. Das war für uns einfach ganz wichtig, dass wir diese normative Ebene rausnehmen.
Ja, und gerade die Normalität zu zeigen, das war wichtig. Also eben nicht problemzentriert ranzugehen, von vornherein zu sagen, da sind die und die Probleme, Integrationsprobleme, sagt man dazu in der Regel. Und wir wollten eben zeigen, dass das ganz breit angelegte Normalität ist, die verschiedene Formen annehmen kann, aber fest verankert ist in der Gesellschaft.
Aber wie sich das für ein wissenschaftliches Projekt gehört, habt ihr natürlich auch wissenschaftliche Konzepte, die es schon dazu gibt, vorher angeguckt. Was kam da alles denn auf den Plan?
Also ganz zentral, glaube ich, war für viele von uns der bisschen zuerst auch sperrige Begriff der Heimat, den Beate Binder so ein bisschen versucht aufzubrechen. Sie spricht da nicht von Heimat, sondern eben von Beheimatung. Also es ist so ein bisschen eine Praxis, sich im Alltag, sich in seiner Lebenswelt dann einzurichten. Also wie schaffe ich mir meine eigene Heimat? Und das war für uns ganz interessant. Heimat ist zuerst natürlich ein sehr deutscher Begriff, wie wir schnell feststellen durften. Es ist ein bisschen ideologisch auch noch belegt nach wie vor. Und wie man damit eben doch ein bisschen lebensweltorientiert dann umgeht und den dann aufbricht, fanden wir eigentlich ganz wichtig und hat eigentlich in annähernd jedem Forschungsbereich dann Platz gefunden.
Die Heimat und was gab es sonst noch für eben was ihr schon vorgefunden habt, an was andere an wissenschaftlicher Arbeit geleistet habt zu dem Thema?
Ja, im Prinzip kann man das ganz gut aufsplitten in Begriffe, die auch aus der Forschung kommen, dann aber vor allem eben alltagssprachlich präsent sind, wie Heimat, wie Identität. Dann auch wie Kategorien wie die Nation, das Land, also diese klaren Begriffe, bei denen man sich klar positionieren muss, klar sagen muss, was sind die Inhalte, wo gehöre ich hin. Und dann gibt es Begriffe, die offener sind, flexibler sind, wie Beheimatung oder auch Zugehörigkeit. Zugehörigkeit kann man leichter im Plural denken, im Gegensatz zu Heimat, also Zugehörigkeiten, das funktioniert und Heimaten, das klingt nicht plausibel. Also das funktioniert nicht. Und insofern sprechen wir in den Texten in der Regel von Beheimatungspraktiken. Was tun die Menschen? Wie richten die sich ein in ihrem Leben, in ihrem Alltag und in ihrem sozialen Umfeld? Wo fühlen die sich zugehörig? Und wie machen die das? Und wir hatten dann aber das Problem, dass die Menschen selbst alltagssprachlich und in ihrem Alltagsdenken eher diesen schwierigen Begriffen verhaftet bleiben. Also die sagen dann auch Heimat oder gehen Richtung Identität und verorten sich auch, wenn wir sagen würden, ja ganz klar, Bindestrich Deutschland, sagen die, nee, ich bin nur einfach nur Türke oder hier sehen mich alle als Türke. Und das ist dann natürlich auch die Wirklichkeit dieser Menschen, dass muss man dann auch so annehmen und darf man nicht einfach übergehen, aber es ist ein bisschen schwierig zu vereinbaren mit dem eigenen Blick.
Verschiedene Ebenen, die wissenschaftliche, der Alltag, aber auch die politische Ebene schwingt da schon immer mit. Wie habt ihr die eingebaut oder ausgeblendet?
Du meinst jetzt, wie wir die politische Ebene oder einfach diese verschiedenen Ebenen.
Genau.
Also auf jeden Fall haben wir versucht, in unseren Beiträgen immer ganz klar deutlich zu machen, das ist jetzt sozusagen das O-Ton. Also wir haben auch versucht, mit vielen Zitaten zu arbeiten. Und das natürlich auch nochmal versuchen zu analysieren, aber ganz deutlich machen sozusagen, das ist dann unser Blick darauf. Also genau, wir lassen stehen, dass jemand sagt, ich bin Türke. Wir zeigen aber vielleicht, woher diese Positionierung kommt, dass es vielleicht auf eine Frage geht, vielleicht auch ganz klar in bestimmten Räumen in seiner Community so ist und auch als herausstechende Marke sein kann, aber dass derjenige trotzdem auch in anderen Stellen erzählt, dass er eben quasi trotzdem etwas hat, wo er, wenn man ihn nachfragen würde, sagen würde, ja klar, also hier bin ich quasi Mensch oder hier bin ich, also unterscheide ich mich nicht von meinen Leuten drumherum und hier bin ich natürlich auch Deutscher. Also quasi, auch wenn vielleicht Begriffe teilweise fehlen Selbstbeschreibungen, aber trotzdem kann man eben gerade deshalb, wenn man zeigt, wie Menschen im Alltag agieren, sie sich praktisch verhalten, wie sie sich kleiden, wie sie kochen, wie sie sprechen, also wo man einfach verschiedene Lebensbereiche sieht und die Pluralität und da eben auch zeigt, dass da auch eine Vielfalt da ist. Und das war eben unsere Analyse, dass wir das nochmal zusätzlich nochmal hervorheben, aufgreifen und auch systematisieren ein Stück weit, gerade eben dadurch, dass wir versucht haben, unsere Beiträge so zu bestimmten Themenbereichen zu ordnen. Genau, und die politische Ebene, da kann vielleicht Eva später was dazu sagen, weil sie tatsächlich ein Thema hatte, was sehr in die Politik, in den Politikbereich reingeht. Das traf nicht immer auf jeden Bereich zu, dass man das einbeziehen musste.
Wie lief es denn insgesamt ab? Thema war vorgegeben, das stand, ihr habt euch darauf beworben und dann war bestimmt aber auch schon eine Gliederung, eine gewisse Vorgliederung da, wie die drei Semester denn ablaufen sollen.
Ja, es gab eine Gliederung, was die Abläufe angeht. Thematisch war nur dieses Oberthema da und dann kamen wirklich eigene Themen dazu, eigene Felder und die wurden dann später nochmal ein bisschen systematisiert, was mehr oder weniger funktioniert, eben in Sprache oder Mehrsprachigkeit. Körper klingt schon weniger greifbar und Mobilität, naja, um nicht von Migration zu sprechen. Ja, vielleicht nochmal, was das Politische angeht, also was dieser politische Diskurs, der da ist, den haben wir erstmal ausgeblendet, weil wir nicht zu diesem politischen Diskurs gehören wollen. Andererseits sind wir vielleicht schon auch manchmal politisch, indem wir eben zeigen, wie funktioniert das überhaupt, diese klaren Zuordnungen und was für eine Weltordnung steckt dahinter, was für eine vereinfachende Sache ist das eigentlich und welche Diskurse und Praktiken bestärken das. Also da kann ich jetzt von meinem Feld sagen, eine Schule, da sind dann an der Wand eben Landkarten und die Schüler zeichnen Landkarten und das ist eben Erdkunde, das hat ja auch seine Berechtigung, aber es hat auch seine Nebenwirkung, nämlich sowas ganz Vereinfachendes, dass man sich dann in diesen Landkarten auch irgendwie verorten muss und es ist so, wenn eine Verortung nicht eindeutig ist, also mehrdeutig ist, dann ist das schwer, das zu vermitteln, dann wird es eigentlich nicht akzeptiert und irgendwo wird es schulisch auch systematisch gefördert, dass man sich eindeutig verortet und dass man auch immer in klaren Grenzen denkt. Ja, also insofern kann man da schon eine politische Dimension dann erkennen.
Ja, mach ruhig weiter.
Ich glaube, das kam auch so ein bisschen im Nachhinein. Also wir haben natürlich versucht, eine recht neutrale Forschung, oder ist auch der Anspruch der Forschung, dass wir da neutral rangehen. Erst im Nachhinein, auch mit den Ergebnissen, auch mit der Abschlusspräsentation, wurde dann so ein bisschen klar, dass wir schon so eine Art Gegenbild auch hatten zu gewissen Vorurteilen und einfach probieren oder doch irgendwie versucht haben, das zu schaffen, zu zeigen, okay, das, was im öffentlichen Diskurs, auch im politischen Diskurs irgendwie da ist, vielleicht doch nicht immer ganz so zutrifft und die Realität anders aussieht. Also einerseits politisch ja, andererseits natürlich in der neutralen Forschung nicht.
Dann haben wir jetzt schon ein Fazit ein bisschen vorweggenommen auch oder so, aber es ist halt einfach auch spannend, auf welchen, wie vielen verschiedenen Ebenen das läuft. Und ja, die Gliederung habt ihr jetzt gerade nochmal gehabt.
Genau, da kann ich aber nochmal was dazu sagen. Und zwar, genau, also wir sind, nachdem wir uns schon inhaltlich breit damit beschäftigt hatten, hatte dann jeder sein Themenfeld sich ausgeschaut, ist dann ins Feld, hat Interviews geführt, Beobachtungen gemacht. Wir kamen immer wieder zusammen, haben drüber gesprochen. Dann hat das jeder für sich analysiert und wir haben einen Beitrag geschrieben, also weil dann irgendwie auch für uns klar war, wir würden gerne eine Publikation herausgeben zu dem Thema. Das war einfach für uns das Medium. Alternativ hätte es noch eine Ausstellung gegeben, aber da haben wir gemerkt, das lässt sich vielleicht schwerer visualisieren. Wir würden gerne schreiben dazu. Und das Zweite war, das war uns auch ganz klar, wir würden gerne noch ein weiteres Medium einbringen. Und zwar haben wir uns dann dafür entschieden, eine Website zu gestalten und unsere Ergebnisse da nochmal in komprimierter Form der Öffentlichkeit vorzustellen. Das haben wir gemacht und das war sozusagen dann nochmal, das hat dann unser drittes Semester sozusagen sehr geprägt, diese Website. Wir haben da kleine Filmclips gedreht, um einfach das ein Stück weit auch ansprechend darzustellen. Und für den das interessiert, darf ich gleich mal die Website nennen. Genau, das ist www.bindestrich-deutsche.de.
Da kann man alles nochmal ausführlich.
Da kann man sehen, was wir so gemacht haben, genau.
Wie viele Selbstgestaltungsmöglichkeiten habt ihr denn gehabt? War das alles so ein gruppendynamischer Prozess? Dann auch, jeder sucht sich sein Thema raus, was ihm liegt und auch das mit der Publikation und der Webseite?
Naja, es war schon demokratisch, sagen wir so. Natürlich war es irgendwo, also es gab jetzt nicht unendlich viele Möglichkeiten und vielleicht fühlt man sich manchmal noch freier, als man ist, aber im Thema grundsätzlich waren wir schon frei, es musste halt passen und wurde dann noch diskutiert, aber das ist ja alles weniger eine Verengung in den persönlichen Freiheiten als vielmehr eben hilfreich. Und ich denke, vor allem dann im Feld waren wir sehr frei, weil wir auf uns allein gestellt waren. Was auch eine schöne Erfahrung ist, dann auch mit entsprechend viel Zeit und ja, wirklich mit sich zu sein und diese Menschen vor allem dann eben kennenzulernen. Das fand ich eigentlich das Schöne am Projekt.
Können wir einfach mal Beispiele nennen von unseren verschiedenen Beiträgen? Also ich glaube, wir können, glaube ich, alle drei so ein paar Sachen, die wir im Hinterkopf haben. Also wir sind insgesamt, hatten wir 14 Projekte. Genau. Da gab es zum Beispiel eines, das ging um Adoptivkinder aus dem nicht-europäischen Ausland. Dann hatten wir Essenspraktiken und Geschmack beim Kochen. Wir hatten sich kleiden im Alltag.
Wir hatten also im Bereich Mobilität dann zwei Forschungen, die sich mit hochqualifizierten Menschen beschäftigen, also die aus der Arbeit die Motivation finden, dann zu migrieren oder sich in einem neuen Umfeld anzupassen, auch explizit mit hochqualifizierten Frauen. Wir hatten das Thema jüdische Migranten, die sich durch Festpraktiken, durch religiösen Praktiken sich irgendwie annähern. Wir hatten das Thema doppelte Staatsbürgerschaft, die dann eher politisch motiviert war. Wir hatten verschiedene Sprachthemen.
Ja, verschiedene Sprachthemen, Mehrsprachigkeit und auch die Mehrfachzugehörigkeit, die eben mit über diese Mehrsprachigkeit funktioniert. Da hatten wir verschiedene Themen. Entweder es geht um die Familie, um die Weitergabe von Mehrsprachigkeit, also von Sprachen, die Gründe für diese Weitergabe oder eben die Gründe, die andere Sprache aufzugeben, dann vielleicht nur noch Deutsch zu sprechen. Das Gleiche im Freundeskreis auch, wie beeinflusst das dann das soziale Umfeld auch außerhalb der Familie und bei mir eben in der Schule. Welche Rolle, welchen Raum hat Mehrsprachigkeit in der Schule? Wobei die Schule dann eben gerade als sehr deutschsprachiger Raum erscheint, weil man als Schüler da eben Deutsch sprechen soll und Mehrsprachigkeit insofern eher sanktioniert wird oder eben nicht wirklich gefördert wird, nicht unbedingt wertgeschätzt wird. Und auch im schulischen Raum ist es interessant, welchen Einfluss hat das auf die Freundschaften? Kennen die einzelnen Sprachgruppen sich dann untereinander? Und das tun sie also ganz genau. Die wissen ganz genau über alle Altersstufen hinweg, wer spricht meine andere Sprache und eben nicht nur Deutsch. Und das ist ganz spannend, muss ich sagen.
Wie bist du da vorgegangen? Wie hast du das quasi dann im Feld geforscht?
Ja, ich hatte den Vorteil, einerseits vielleicht die Schwierigkeit, an einer Förderschule zu sein, die Schwierigkeit insofern, als dass ich dann in den Interviews auch gemerkt habe, es ging zwar, aber so beim Transkribieren habe ich gemerkt, das ist doch dünn. Also da muss man viel, viel transkribieren, bis man dann auf Stellen kommt, die wirklich mal knackig sind. Andererseits, manchmal passiert das eben, dann ist das auch eher unzensiert. Aber der große Vorteil da war eigentlich, dass es eine kleine Schule war mit unter 100 Schülern und das macht es dann tatsächlich möglich, auch das halbwegs zu durchschauen, auch klassenübergreifend, welche Verbindungen bestehen. Und die nennen dann natürlich in den Interviews andere Schüler und mit der Zeit wusste ich dann auch einfach, wer das ist. Und so hat sich ein ganz schönes Bild für mich ergeben und das hätte nicht funktioniert an der Schule mit 500 Schülern.
Aber so hatte Etienne tatsächlich die meisten Interviewpartner. Das muss man mal hervorheben.
Ja, aber auch die kürzesten Interviews wahrscheinlich.
Die waren dann sehr kurz angebunden, oder?
Ja, in der Regel. Also manchmal auch einfach skeptisch, weil das wäre bei mir genauso gewesen in dem Alter. Also fünf- bis neunklässler, die fragen sich halt, wer ist das? Erzählt er davon was weiter an irgendeinen Lehrer? Mit Uni können die nichts anfangen, ist klar. Und manche waren da eher skeptisch, vorsichtig, manche aber auch ganz offen.
Hast du allen dieselben Fragen gestellt dann? Oder wie liefen die Interviews denn ab?
Ja, also bei mir, es war ein Leitfaden, hatte ich natürlich. Und es war wichtig, in dem Fall auch die gleichen Fragen zu stellen, dann auch um die Verbindungen zu haben. Ich denke, die meisten von uns haben Leitfaden gestützt, gearbeitet.
Das heißt, Leitfaden gestützt?
Das heißt, man hat einen bestimmten Fragenkatalog, der natürlich dann entsprechend dynamisch ausgelegt wird. Vereinzelt waren es aber sehr spannende Biografien, auch Flüchtlingsbiografien, und da habe ich dann noch ein bisschen gewechselt in ein offeneres Format, dass die auch mehr erzählen konnten von sich. Das sind natürlich dann auch Themen, die schwierig sind für die. Also da, ja, manchmal ist es dann schwierig, also man fühlt sich ein bisschen schlecht, dann noch die richtigen Fragen zu stellen, und wenn man merkt, es arbeitet innerlich, und das ist dann weniger angenehm.
Dass das Verständnis gar nicht da war oder was von dem?
Einfach, wenn es persönliche Sachen sind, die schmerzhaft sind. So. Also eben Flüchtlingsbiografien hauptsächlich, aber auch Diskriminierung an der Schule. Was dann bei allem, was da schön ist und auch schön zu sehen in den Interaktionen, das ist dann eben auch eine Sache, wo es weniger schön ist und wo es auch eine Rolle spielt, wie die sich sehen und wie auch die Fremdzuschreibungen sind. Also das ist dann so ein Diskriminierungspotenzial, also die Hautfarbe, aber auch das Land, und dann gibt es bestimmte Rivalitäten, und ja, das ist den Schülern nicht unbedingt so bewusst, aber manche leiden da schon drunter.
Und was war für dich denn so überraschend oder so? Kann man das so ein bisschen vereinheitlichen, auch deine Ergebnisse?
Ja, überraschend war schon, wie klar den Schülern die Haltung der Schule ist. Also das war nämlich mit diesem Imperativ, Deutsch zu sprechen, so ein Deutschgebot gibt es da. Und auch so eine Art Reinheitsgebot, also man soll dann auch nicht mischen, man soll möglichst gut sprechen. Und das ist ja auch alles logisch, weil natürlich ist es ein wichtiger Auftrag der Schule, dass die Schüler dann gut Deutsch sprechen und zurechtkommen. Aber wie klar die Schüler das wahrgenommen haben, dass die das behindert, und wie klar denen auch war, dass dass es das Gleiche ist. Also wenn die Schüler das dann übernehmen, dieses Deutschgebot, und andere Schüler auffordern, weil sie es nicht verstehen. Also jemand spricht Griechisch, jetzt hör auf, Griechisch zu sprechen, hier wird Deutsch gesprochen. So, dann hier wird Deutsch gesprochen, das ist dieser Schulsatz, den auch manchmal dann die Lehrer sagen. Und aber das war denen tatsächlich ziemlich bewusst. Das fand ich ganz, ganz erstaunlich.
Und dass das dann eben sanktioniert wird, was so?
Ja, es wird sanktioniert. Das ist natürlich, es wird manchmal auch nur symbolisch sanktioniert. Also allein dadurch, dass dieser Imperativ im Raum steht, den Schülern ist klar, das darf ich nicht. Manchmal ist es eine Ermahnung. Und oft wird es aber eben auch sehr explizit gemacht, auch von den Schülern selbst. Also die Schüler greifen den Lehrern das quasi vorweg. Natürlich gibt es auch Lehrer, die da liberaler sind. Das ist, die Lehrer haben da auch gewisse Freiheiten. Aber es sind so pragmatische Zwänge, die diesen Imperativ wirklich fördern. Die Lehrer wollen dann auch alles verstehen, so wie die Schüler das oft auch wollen. Aber es könnte auch anders sein. Also das muss man sich klar machen. Und wenn die Schule sich das vornehmen würde, dann könnte auch das Miteinander anders funktionieren. Und man muss natürlich sehen, das ist der wirklich primäre gesellschaftliche Rahmen für die Schüler. Das ist ein ganz wichtiger Raum. Und wenn in diesem Raum die Mehrsprachigkeit nicht wertgeschätzt wird, und das wird sie nicht in der Regel, dann gibt es auch nochmal Unterschiede. Manche Sprachen werden dann schon eher wertgeschätzt, so Bildungssprachen wie Englisch oder Französisch. Das funktioniert dann ein bisschen anders, aber im Allgemeinen wird es eben nicht wertgeschätzt. Und ja, das ist ein bisschen traurig an der ganzen gesellschaftlichen Haltung, die sich da eben ausdrückt.
Weil woanders soll es ja auch wertgeschätzt werden oder wird es wertgeschätzt, aber wenn es schon im Rahmen der Schule nicht funktioniert, dann überträgt sich das auf den Rest.
Ja, und es gibt tatsächlich eine Art Zweiteilung zwischen Bildungssprachen oder Sprachen, die irgendwie berufliche Perspektiven eröffnen oder eben ein hochkulturelles Kapital darstellen und anderen Sprachen, die dann eben eher als Migrationssprachen gesehen werden, die als Hindernis zu einem guten Deutsch gesehen werden. Auch dieses Mischen, das ganz spontan ist, auch situationsspezifisch und nicht heißt, dass die Schüler oder die Kinder und Jugendlichen dann eben nicht auch mal einfach nur Deutsch sprechen können, sondern die sind dann mit bestimmten Leuten zusammen und da mischen sie dann. Ja, das wird halt leider nicht so anerkannt, wie es sein könnte.
Da kann man dann so ein gewisses Sprachenranking
fast schon machen. Ja, könnte man machen, ja. Habe ich natürlich nicht, aber das kommt immer wieder doch durch und deckt sich auch mit Ergebnissen aus anderen Forschungen.
Spannendes Thema, wo wahrscheinlich noch lange drüber reden könnten, aber die anderen Forschungsergebnisse sind da bestimmt genauso spannend und dann würde ich sagen, machen wir bei euch direkt weiter oder hören. Ihr sagt dann auch, wir haben noch drei Sachen zum Anhören, wenn das dann passen würde, sagt ihr das. Also, wer will?
Ich kann gerne weitermachen.
Genau.
Meine persönliche Forschung ging jetzt in einem Duo. Also sprich, ich habe noch mit einer Kollegin zusammengearbeitet. Wir haben uns mit der doppelten Staatsbürgerschaft beschäftigt, aus zwei ganz unterschiedlichen Perspektiven. Ich habe so ein bisschen den pragmatischen Hintergrund angeschaut. Also wie gehen Menschen, die eine doppelte oder mehrfache Staatsbürgerschaft haben, im Alltag damit um? Also was bringt das für Vorteile, was für Nachteile? Das war eine sehr explizite Forschung. Meine Kollegin hat eher den emotionalen Aspekt betrachtet. Also was macht eine nationale Zugehörigkeit mit mir und meinen Emotionen? Also wie fühle ich mich dementsprechend zugehörig, was ich nachher an Papier in meiner Tasche habe, sozusagen.
Und was ist rausgekommen?
Ja, eigentlich kein eindeutiges Ergebnis. Und das war letztendlich auch das Spannende. Einerseits beantworten oder haben die Interviewpartner dann beantwortet, dass das Papier doch sehr wichtig für sie ist. Und ich habe irgendwie meine beiden Zugehörigkeiten auch auf dem Papier. Also ich habe den wegen mir italienischen und den deutschen Pass, habe dadurch gewisse Vorteile in meinem Heimatland, aber auch in dem Land, in dem ich jetzt lebe, nämlich hier in Deutschland. Andererseits sagen die wieder, aber eigentlich macht es nicht so viel mit mir, weil ich bin ja trotzdem im Herzen noch so und so. Also es ist, es wird dann auf unterschiedlichen Ebenen irgendwie verhandelt und das ist eigentlich ganz spannend. Und wie wichtig auch letztendlich diese doppelte Staatsbürgerschaft für viele sein kann. Beim freien Reisen schon angefangen.
Welche sonstigen Aspekte hast du dann noch auf dieser eben Fakten- oder basierten Ebene rausgefunden?
Also so Sachen wie rechtliche Möglichkeiten, die Menschen einfach auch haben, durch die deutsche Staatsbürgerschaft natürlich, aber auch durch die andere, also den Wehrdienst zu umgehen, aber auch schon ganz einfache Mechanismen wie der Zugang zu Diskotheken, der für Jugendliche, mit denen ich hauptsächlich gesprochen habe, ganz wichtig sein kann. Klar, das Reisen. Also ich habe mit einem Iranstämmigen oder einem Perser gesprochen, der gesagt hat, seit ich die Doppelte habe, habe ich gar keine Probleme mehr, wenn ich in mein Heimatland, wenn ich in den Iran reise. Also ich auf der deutschen Seite des Flughafens benutze ich meinen deutschen Pass und in dem Moment, wo ich mich im Iran befinde, meinen persischen Pass. Und dadurch habe ich alle Möglichkeiten und das ist eine Art von Freiheit, von Freizügigkeit, die ganz elementar sein kann.
Was war das bei den Jugendlichen mit der Disco?
Ja gut, geht schon wieder nah an das Thema Diskriminierung oder Vorurteile ran. Also sprich, wenn die ihren deutschen Pass auch genauso benutzen können, haben sie oft einfacheren Zugang. Und andererseits, wenn sie ihren beispielsweise polnischen Pass benutzen oder meine Interviewpartnerin ihren polnischen Pass benutzt hat, hat sie dann doch schon Diskriminierungserfahrungen gemacht oder wurde vielleicht nicht so zugelassen.
Und von der emotionalen Seite her, was war da dann noch so, also an Überraschungen oder auch von auch Antworten zu hören?
Also ich kann jetzt nicht sehr explizit darauf antworten, weil eben meine Partnerin zu diesem Bereich geforscht hat, aber soweit ich das überblicken kann, ist es so, dass die Emotionen natürlich schon da viel mit einem machen. Also sprich, wenn ich beide Pässe habe, dann habe ich das Gefühl, es wird so ein bisschen akzeptiert, dass ich mehrfach zugehörig bin, wie wir es so schön sagen. Also sprich, ich habe das bürokratisch auf meiner Seite. Ich habe diese zwei Pässe und damit wird so ein bisschen akzeptiert, dass ich sowohl als auch bin, dass ich oder vielleicht sogar noch viel mehr, weil es gibt ja nicht nur diese doppelte Staatsbürgerschaft, sondern es gibt ja auch die Möglichkeit, mehrfach Staatsbürgerschaften zu haben.
Da sind wir bei dem Thema, sind wir eigentlich gleich auch wieder, kommt man um die Politik nicht herum, weil die Bundesregierung eigentlich ja nicht für doppelte Staatsbürgerschaften ist. Na, hier in Deutschland ist es ja nicht erwünscht.
Ja, also und die politische Debatte hat es natürlich schon begleitet, vor allem weil es ja dann vor allem zum Auslaufen des Projekts natürlich die Debatte sich dann so auch durch die Koalitionsverhandlungen natürlich nochmal ordentlich aufgeschaukelt haben und wir haben das auch recht interessiert natürlich auch verfolgt und ja, und das ist schon der Moment, wo man dann sich nicht ganz von der politischen Debatte trennen kann und natürlich durch die Erfahrungen im Feld, durch die Gespräche mit den Leuten schon ein bisschen so Empathie auch verspürt und sich dann natürlich auch auf der anderen Seite der politischen Debatte irgendwie sieht. Ne?
Ja, wie hast du dich denn da auch dadurch verändert oder auch deine Meinung?
Meine Meinung hat sich eigentlich nicht verändert, die war vorher schon dementsprechend. Ja, andererseits bekommt man natürlich schon den deutlicheren Einblick und manchmal, wenn man die Debatten dann im Fernsehen, im Radio, sei es wo auch immer, verfolgt, denkt man dann schon an seinen Interviewpartner und merkt einfach, wie dumm eigentlich diese Debatten auch sein können. Ich sag's jetzt einfach mal so, weil die Menschen ja, das ist ja, es gibt eigentlich keine, aus meiner Sicht keine negativen Dinge, mit denen diese Debatte irgendwie belegt ist, meiner Meinung nach, weil die Menschen einfach sehr positiv sind, mit denen ich gesprochen habe und die davon profitieren und die das auch Ganze ein bisschen reicher machen.
Wie hast du deine Leute gefunden? Bist du aufs Amt gegangen? Sicher nicht, nee.
Nee, also das, glaube, da spreche ich auch für die Mehrheit von uns, dass das entweder durch persönliche Initiativen geht, also sprich, wenn ich in die Schule gehe, dann spreche ich natürlich die Schulleitung an. Wenn ich jetzt auf der persönlichen Ebene oder auf den privaten Bereich Menschen suche, dann geht es über Bekannte, über Organisationen, in denen man Mitglied ist und so über zwei, drei Ecken. Man sollte die Leute natürlich nicht persönlich kennen, aber so findet man letztendlich seinen Interviewpartner.
Und du hast auch einen Leitfaden gestützte Interviews gemacht oder was hast du alles gefragt?
Genau, also das war Leitfaden gestützt, sprich man hat so ein bisschen, wie Etienne ja vorher schon gesagt hat, seinen Fahrplan, mit dem man durchs Interview geht. Es ist ganz wichtig, dass man auch immer ähnliche Fragen stellt, dass das Interview sich ähnlich gestaltet, damit ich nachher meine Kategorien bilden kann, nach denen ich dann meine Ergebnisse analysiere, genau.
Wir haben die Bereiche Sprache und Mobilität. Ja, Mobilität auch noch nicht ganz ausführlichst, aber jetzt kommen wir zum Körper. Und da hat die Elisabeth dazu geforscht.
Ja, genau. Man fragt sich Körper. Nun ja, das ist ein Bereich, wo wir versucht haben, tatsächlich Dinge, die mit dem Körper zu tun haben, einzufangen. Also bei uns ging es da eben ums Essen natürlich, hat das was mit dem Körper zu tun, um Geschlechterverhältnisse, um Adoptivkinder, also weil die ganz klar über den Körper zugeordnet werden und ums Kleiden. Ich will vielleicht kurz mal zu einem Projekt erzählen, das ist nicht mein eigenes gewesen, sondern von der Kommilitonin. Da ging es ums Essen, um Essenspraktiken und vielleicht fangen wir mit einem kurzen Tonausschnitt an und ich erzähle euch dann danach was dazu.
Ich glaube, ich koche nur mexikanisch, wenn ich Besuch habe und dann die wollen was authentisch essen. Mhm. Weil es für mich das zu machen, ich weiß nicht, wie oft du Zwiebelrostbraten machst, ne, zu Hause.
Mexikanisches Essen und der Zwiebelrostbraten.
Ganz genau. Genau, das ist ein Ausschnitt, den wir, der stammt aus einem unserer Kurzclips, die wir gedreht haben. Wir waren in einer WG zu Besuch und Luis, der Mexikaner, hat für uns gekocht, zusammen mit Sarah. Und da ging es uns darum, tatsächlich mal zu schauen, wie wird denn im Alltag gekocht. Und da zeigt sich eben, da wird ganz viel kombiniert. Also Luis natürlich kocht auch sehr gerne, improvisiert, kombiniert. Und diese Frage mit dem authentischen Kochen stellt sich eben, also genau, wir kochen eben auch nicht jeden Tag Zwiebelrostbraten oder die vegetarische Version dazu, sondern nur zu bestimmten Situationen. Und Christine, die dazu geforscht hat, hat eben herausgefunden, dass es gerade darum geht, wenn man mal für Freunde kocht, die wollen dann, dass man mexikanisch kocht, was ganz Spezielles. Und dann werden sozusagen traditionelle Gerichte ausgepackt, die man vielleicht manchmal selber gar nicht so bewusst beherrscht. Oder auch wenn Bindestrich-Deutsche hier ein Restaurant haben, dass sie dann eben bestimmte Erwartungen an traditionellen Gerichten aus ihrer Heimat kochen, aber im privaten Spätzle machen. Also quasi, das ist dieses Vorurteil, naja, der Mexikaner kocht wohl die ganze Zeit mit Bohnen und Fleisch, dass das eigentlich tatsächlich ein Vorurteil ist, sondern dass da eben viel kombiniert wird zwischen Tradition, Improvisation und eben aber auch Gewohnheit. Also einfach Dinge, die man, ja, die schnell gehen oder die einem besonders schmecken. Genau. Und das war einfach, das ist eines der schönen Beispiele, die zeigen eben, dass die Vorurteile, die man hat an Menschen, die eben aus anderen Kulturen kommen, dass das tatsächlich einfach so nicht funktioniert. Genau.
Aber Essen und Heimat hängen schon zusammen.
Ja, auf jeden Fall. Also da ist ganz viel verknüpft, emotional. Also Geschmack ist auch etwas, was sehr, was man wenig kognitiv wirklich greifen kann, sondern was sehr intuitiv über den Körper funktioniert, dass man sich in manchen Speisen einfach wohlfühlt, ein Heimatgefühl hat, Erinnerungen hat an bestimmte Dinge. Aber es kann eben auch sein, dass man sich an einen Urlaub erinnert. Also quasi darüber können ja auch andere Erinnerungen an schöne Dinge wachgerufen werden oder an bestimmte Personen, also zum Beispiel Essen, was man immer mit der Oma gegessen hat. Also es ist nicht immer, dass es immer nur um Heimat gehen muss, sondern über Essen kann ja ganz viel wachgerufen werden an emotionalen Dingen, genau.
Der Geschmack.
Der Geschmack. Der Geschmack von Heimat.
Ja. Manchmal, ja. Und du, dein persönliches Forschungsprojekt war
genau.
Nicht Essen, sondern...
Ich habe mich mit dem sich Kleiden im Alltag beschäftigt. Und zwar habe ich mit 5 Personen gesprochen und auch teilweise Beobachtungen gemacht. Und mir ging es, also zunächst scheint es ein relativ banales Thema, oder ich habe manchmal auch gesagt, das ist ja ein Mädchenthema, es geht um Kleidung. Aber es zeigt sich eben, es ist so alltäglich, dass darüber ganz, ganz diffizile Zuordnungen passieren. Also quasi, man kann im Alltag nicht verstecken, wie ich mich anziehe, wie ich mich kleide. Es wird jedem sichtbar und immer wieder bis heute werden an bestimmte Kleidungsstile ethnisch-kulturelle, also hier muss man wirklich sagen, in Anführungszeichen, Zuordnungen festgeschrieben. Also wenn ich eine Frau in einem Sari sehe, denke ich sofort, ah ja, das ist eine Inderin. Oder wenn ich jemanden mit einem Patchwork-Mantel sehe, denke ich vielleicht an Bolivien. Und diese Zuschreibungen, die können aber auch stigmatisierend sein. Also ich hatte einen, Chihan heißt er, ein junger Mann, der vor 4 Jahren aus Afghanistan herkam, der wirklich sagt, also ich kann hier in afghanischer Kleidung nicht rumlaufen. Also man würde mich fotografieren auf der Straße, man würde mich komisch anschauen. Also er hat immer erzählt, er fühlt sich super wohl in dieser Kleidung. Also es ist einfach ein Gewand, es ist unheimlich angenehm, luftig, gerade im Sommer. Er wird es aber nie tragen. Also die Leute würden ihn komisch angucken, aber trotzdem ist es natürlich ein Teil von ihm. Also er zieht es dann halt bei sich zu Hause in der Wohnung an. Ist auch ein vertrautes Gefühl natürlich. Aber da merkt man eben, dass man nicht frei ist in dem, wie man sich kleidet. Dass eben die Außenwahrnehmung immer einen auch mitbestimmt. Also man kann das sicher auch ausblenden. Für ihn war das einfach schwieriger. Genau. Und das andere war auch sehr schön zu sehen, dass ich hatte Naveen, das ist eine junge Frau aus Indien, die aus Nordindien kommt und schon seit 15 Jahren hier lebt und die bestimmte Räume hat, wo sie tatsächlich ein Sari trägt, ganz bewusst auch, und zum Beispiel in ihrer Gemeinde. Also sie ist Sikh, das ist sozusagen auch eine religiöse Gruppe, die ganz spezifisch mit Nordindien verbunden ist. Und da wird sozusagen die indische Kleidung auch gewünscht oder sie trägt sie zu Familienfeiern oder auch wenn sie nach Indien zu Besuch geht, aber in der Schule, wenn sie in der Stadt einkaufen ist, im Alltag trägt sie eigentlich, sie sagt westliche Kleidung. Also sie hat bestimmte Räume, wo sie bestimmte Arten von Kleidung trägt und sie kombiniert es und das ist beides Teil ihrer Persönlichkeit und ihres Alltags. Das ist also auch, da war es schön zu sehen, dass sie das teilweise auch spielerisch machen kann und das kein Widerspruch für sie darstellt. Genau.
Situationsbedingt.
Ja, genau.
Und wie ist es da mit der Assimilierung oder so? Wie nehmen die das wahr, westliche Kleidung oder hiesige Kleidung dann auch tragen zu müssen? Ist das dann selbstverständlich, ganz normal oder ist das auch irgendwie mit einem Opfer verbunden?
Bei Jihan war es teilweise genau, also er wusste, afghanische Kleidung kann ich hier nicht tragen, aber wiederum hat es ihm auch Spaß gemacht, die hiesige Kleidung auszuprobieren und sich dann, also man entwickelt auch man spielt damit, man probiert sich aus, man entwickelt ein Gespür dafür, was ist jetzt angemessen, wie ich mich zu tragen habe. Also von ja, von Assimilierung, davon würde ich überhaupt nicht sprechen. Also weil es, ich wollte auch immer zeigen, dass es, ne, dass die Kleidungsstile auch unterschiedlich sind und zum Beispiel auch teilweise gar nichts mit der Herkunft zu tun haben. Also ich hatte einen Architekten dabei, einen Bolivianer, der ganz klar gesagt hat, also meine Kleidung ist geprägt von meinem Beruf. Ich trage gern schwarz. Architekten tragen gerne schwarz, das ist sozusagen eine transnationale Code, der da besteht, auch bestimmte Stile bei Schuhen und das zeichnet mich aus. Also er hat sich aber in Bolivien schon genauso gekleidet. Also es gibt da keine, da hat die Herkunft kein Gewicht und da braucht man sich auch nicht fragen, ob derjenige assimiliert ist oder integriert. Dann, das sind keine Kategorien, also Kleidung hat nicht zwangsläufig. Also man kann sich auch kleiden, ohne dass das an einen, also eben an diesen ethnisch-kulturellen Kontext gebunden ist. Also man, Kleidung kann auch anders funktionieren, wenn das derjenige für sich so sieht. Ja.
Aber Dresscodes gibt es ja trotzdem auch überall und auch verschiedene modische Entwicklungen gibt es ja auch. Kam da irgendwas raus zum Thema auch Mode?
Wie modisch ist der Bindestrich Deutsche? Das habe ich eigentlich gar nicht geschaut. Klar, ich habe also zwei meiner Interviewpartner waren junge Leute, aber mir ging es gar nicht so darum, also die Frage nach Mode, sondern eher, wie definieren sie selber den Stil, den sie tragen? Also ich habe das auch nicht bewertet, ich habe auch ihre Kleidung nicht angeschaut. Also ich habe sie auch selber nicht, ich wollte sie ganz bewusst nicht fotografieren, um keine Klischees zu reproduzieren, sondern mir ging es darum, wie sie das selber deuten, wie sie selber die Sachen erzählen. Deshalb kann ich zu Mode nichts sagen und wollte auch nichts dazu sagen.
Wie schwierig ist es, sich da frei zu machen, auch von eben Klischees, ne, der Poncho, der Südamerikaner und so weiter, für dich jetzt als Forschende und aber auch für die Bindestrichdeutsche?
Für mich als Forschende, ich glaube, es ist immer wieder gut, dadurch, dass wir im Projekt miteinander gesprochen haben, also man merkt, also man kriegt ein gutes Feedback von den anderen, dass die manchmal auch sagen, Achtung, pass auf, dass du kein Vorurteil reproduzierst und so weiter. Das ist gut einfach, wenn man in einem Team auch arbeitet und die eigene Forschung teilt und reflektiert. Die Klischees an die Kleidungsweise der Herkunft, die kamen von dem Bindestrich Deutschen schon durchaus. Aber also teilweise eben auch, also klar, Navin, die Inderin, die sagt, na klar ist der Sari ein typisch indisches Gewand und das kann man auch so stehen lassen. Aber die Gleichsetzung, dass jeder Inder ein Sari tragen muss, also jede indische Frau, ist natürlich dann wiederum falsch. Also es wird damit, teilweise werden sie angenommen, teilweise eben auch negiert. Gerade der Bolivianer, der sagt, nein, also ich würde auch eben in Bolivien kein Bolero tragen. Das ist nicht Teil meines Kleidungsstils. Also es kommt auf, aber ohne, dass es sich gleich verfestigen muss, dieses Klischee. Aber es sind Dinge bekannt, aber ja.
Bei Kleidung muss ich natürlich dann schon auch an das Kopftuch denken und an die Kopftuchdebatte. Inwieweit hat das bei dir eine Rolle gespielt?
Ich habe tatsächlich, ich habe es nicht bewusst ausgeklammert. Es gibt relativ viel Publikationen dazu. Bislang gibt es eben keine Publikationen, keine Forschung zu Kleidung von Menschen mit Migrationshintergrund, mit unterschiedlichen kulturellen Kontexten. Deshalb ging es mir gerade darum, eben mal das Blickfeld zu erweitern auf andere Themen und eben von dem Kopftuch weg. Das Kopftuch hat natürlich nochmal eine ganz scharfe, genau, politisch, aber eben diese Kombination mit religiösen Aspekten, die sich überlagern. Und ich glaube, es wäre spannend und es ist spannend, diese Fragen zu stellen. Und da ist natürlich eigentlich auch der Ansatz, den wir in der EKW, in der empirischen Kulturwissenschaft haben, ganz wichtig, nämlich die Leute selber zu fragen und nicht von Sachen, die in der Politik im Landtag irgendwo verhandelt werden oder irgendwo in der Zeitung stehen, das erstmal so zu nehmen, so das Kopftuch der Frau, das ist eine Islamistin und sie ist unheimlich religiös, sondern das kann individuell ganz anders auch sehen. Und das ist, glaube ich, wichtig, also den Mut zu haben, nachzufragen, wie sieht es denn bei dir aus? Warum trägst du das Kopftuch? Was bedeutet es für dich? Trägst du schon immer oder in welchen Situationen trägst du es und was ist dir wichtig daran? Und wenn man das erfragt, kommt man, glaube ich, eher zu dem, was in unserer Wirklichkeit passiert, was tatsächlich da ist und schafft dann eben auch die Möglichkeit, von dieser vorurteilsbehafteten Sicht wegzukommen.
Das wird dann Thema für ein nächstes Projekt.
Ja. Ne?
Ja, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Ne? Das war der Körper. Gibt es zum Körper nochmal extra Sachen? Wir haben Essen, wir haben Kleider und da gab es die Adoptivkinder. Bei der Mobilität, über die Mobilität haben wir noch nicht ganz so viel geredet gehabt. Gibt es da nochmal spezielle Punkte, die ihr vielleicht anführen möchtet oder auch nochmal was zum Anhören habt?
Genau, also vielleicht, wenn man nochmal über den Überbegriff Mobilität nachdenkt, ist es, denke ich, ganz wichtig, dass man nicht nur übers Reisen nachdenkt, was so der erste Moment ist, dem einem in den Kopf schießt, sondern auch darüber, wie Mobilität irgendwie Lebensläufe verändert, wie es mich doch irgendwie beeinflusst, wenn ich größere Strecken zurückgelegt habe, vielleicht auch nur meine Familie zurückgelegt hat. Das halt alles so ein bisschen zurück auf den persönlichen Alltag. Und vielleicht können wir einfach kurz in einen Tonschnipsel reinhören aus einem unserer Filme zum Thema Mobilität. Da wird es eigentlich ganz schön sichtbar in den Straßeninterviews.
Ich glaube, jeder Mensch muss sehr flexibel sein und muss sich seine Grenzerfahrungen jedes Mal neu stellen und muss offen sein für Neues und auch auf Neues zugehen können, Neues akzeptieren können.
Ich sag mal, wenn du jetzt das Stichwort Reisen nimmst, irgendwo eine Luxussache, weil mobil ist nur der, der sich das sich auch irgendwo leisten kann. Deswegen ist halt immer abhängig vom Geldbeutel. Und so sollte es aber nicht sein. Es sollte eigentlich ganz anders sein. Es sollte eigentlich so sein, dass gerade Kultur und Mobilität und halt einfach, das sollte eigentlich für jeden zugänglich sein, aber ist es nicht.
Der Bindestrich heißt immer, Elli, entscheid dich. Bist du das oder das? Ich bin beides. Ich habe Wurzeln überall rein. Und die sind fest. Und wenn einer die Wurzel kappen würde, irgendwo hinten beim Baum, würde wahrscheinlich ein Teil davon zumindest absterben.
Das war Elli. Elli war eine unserer Interviewpartnerinnen zum Thema doppelte Staatsbürgerschaft. Und sie hat für uns ein ganz schönes Symbol, eine ganz schöne Metapher eigentlich geschaffen. Und zwar die des Wurzelbaums. Also sie sagt, ich habe einerseits meine Wurzeln, die in den Boden reinreichen, die auch irgendwo hergekommen sind. Andererseits aber auch meine Äste, über die ich mich entfalte, die auch ganz unterschiedlich sein kann. Und an den Ästen hängen eben die Leute, die mich mit meiner Identität verbinden. Und dieses Symbol, der Wurzelbaum, haben wir zum Anlass genommen, einen Film drüber zu drehen und haben tatsächlich selber einen Baum gebastelt, der ungefähr 1,60 oder so groß war, der sehr unbeschrieben war, sehr, sehr einfach nur Holz, und sind mit dem durch Tübingen gelaufen und haben dann die Leute auf der Straße eingefangen, haben ihnen verschiedene Fragen gestellt zum Thema Mobilität. Einerseits, wo du selbst deine Wurzeln hast, aber auch, wo es kulturelle Einflüsse im Alltag gibt. Also wie gestaltet sich mein Alltag aus diesem Moment der Mobilität heraus? Und als dritte Frage, welche Rolle Mobilität dann tatsächlich dann im Alltag spielt? Ja, und dann durften die Menschen, mit denen wir dann auch die Kurzinterviews auf der Straße geführt haben, diesen Baum mitgestalten. Also was ist in den Interviews an Schlagworten gefallen und wie stelle ich das dann irgendwie grafisch dar? Und nachher hatten wir da einen bunten Baum, der immer bunter wurde und immer auf dem immer mehr drauf stand und der dann durch Tübingen gewackelt ist, durch den Stadtpark, vor der Stiftskirche stand, auf dem Marktplatz, vor der Uni. Ja.
Und der Film ist auch über die Webseite.
Genau, also über die Website sind alle vier kurzen Filmclips, die wir gedreht haben, dann auch zu den verschiedenen Themen zu anschauen.
Mobilität, da war viel Reisen auch, aber das Thema Flucht, kam das da auch in irgendeiner Form dann vor? Was ja für viele Menschen in der Welt vielleicht nicht unbedingt jetzt hier in unserem Alltag.
In Ansätzen natürlich. Also es war jetzt kein spezielles oder explizites Thema in unseren Forschungsbereichen, aber es schwingt oft natürlich in den Biografien mit. Also beim Thema doppelte Staatsbürgerschaft hatten wir zwei Fälle, die aufgrund von Flucht letztendlich dann migriert sind. In den anderen Bereichen kann ich so explizit das gar nicht überblicken, aber ich denke, es spielt auf jeden Fall eine Rolle.
Ja, ich denke auch in den Biografien kam es gelegentlich vor, aber dann eben schon weiter zurückliegend, weil wir eben mit Leuten gesprochen haben, die angekommen sind. Ich meine, wir hatten sogar eine Vorgabe, wie lange die schon sozusagen da sein sollten, damit die als Interviewpartner eben in Frage kommen, also quasi unsere Kriterien erfüllen, eben Bindestrich-Deutsche zu sein. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was wir uns da ausgedacht haben. Aber jedenfalls, also es kam vor, prägt dann natürlich auch sehr diese Menschen. Aber es war, also wir waren einfach in einem anderen Setting schon, wo wir uns dann bewegt haben mit den Themen.
Das ist ja auch ein Bereich, wo man politisch korrekt sein muss, die Sprache und die Begrifflichkeit sich immer wieder ändert. Ne? Früher hat man Migrationshintergrund gesagt, jetzt sagt man Bindestrich-Deutscher. Was tut sich da alles in dem Feld und wie stark habt ihr euch damit auseinandergesetzt?
Ich glaube, es ist ganz wichtig aus unserer Forscherperspektive, dass wir diese Begriffe nicht einfach übernehmen oder verwenden. Deswegen auch, was ganz oft untergeht in unserem Projekt, ist, dass unser Titel mit Fragezeichen versehen ist, also Bindestrich Deutsche Fragezeichen. Also es ist auch so eine Art Kategorie, die irgendwann mal gebildet worden ist, einerseits aus dem gesellschaftlichen Diskurs heraus, aber genauso auch in der Wissenschaft irgendwie Platz gefunden hat, beziehungsweise behandelt worden ist. Und wir probieren das eigentlich eher zu hinterfragen, würde ich so sagen. Also wie prägen diese Begriffe die Menschen selber? Wie werden sie vielleicht auch verhandelt?
Ja, also Bindestrich-Deutsche ist ja auch nicht ganz unproblematisch, ist aber ein Alternativbegriff. Auch ein Begriff, der von Menschen selbst kommt, weil es dann eben schon Menschen gibt, die sagen, ich bin Deutsch-Türke, ich bin Deutsch-Grieche, das gibt es. Und insofern ist der Begriff legitim, aber er reproduziert natürlich trotzdem das, was das gängige Schema ist, der Selbstsicht und der Fremdsicht und der Zuordnung und eben diese klare Kategorie, Deutsche sind sie schon mal und dann ist da halt noch was anderes und sind auch zwei Seiten, ein Bindestrich dazwischen, natürlich müsste man dann mehr Bindestriche denken können und auch andere Kategorien denken können und sich mal auch ganz von dieser Vorstellung der Kategorien lösen. Aber das ist natürlich dann wieder abstrakt, da ist es schwer, begrifflich zu arbeiten, es ist auch schwer, das dann zu konkretisieren. Ist auch schwer, wenn man gefragt wird, was bin ich, ja, und dann komplexer zu antworten, sich komplexer zu verorten, das ist nicht ganz leicht, aber das ist eigentlich die Wirklichkeit, auf die wir eben gestoßen sind.
Genau, und es ist interessant, dass es in den USA zum Beispiel diese Bindestrich-Identitäten viel selbstverständlicher Selbstzuschreibungen sind und auch positive Selbstzuschreibungen. Und das ist sozusagen auch etwas, was man vielleicht in den nächsten Jahrzehnten bei uns vielleicht beobachten kann, dass das vielleicht auch, dass es positive wird und nicht immer das, was mit dem Stigma belegt ist, Mensch mit Migrationshintergrund, was quasi immer nur an dieser Migrationserfahrung so festhängt und das Angekommensein nicht ermöglicht. Und uns ging es wirklich darum zu sagen, Menschen, die hier sind. Und gerade weil eben auch viele von uns selber Bindestrich sind, zeigt es eben auch, also, dass jeder sich eigentlich im Bindestrich auch selbst für sich oder mehrere eben finden kann. Und das zeigt eben die Normalität. Das war uns wichtig.
Tolles Projekt. Vielen Dank für eure informativen, offenen Worte. Und
gerne.